Folge 223 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute die Schwächen der Wahrscheinlichkeit. Hallo und guten Tag zusammen. Es ist der 3. Januar 2024. Ich wünsche allerseits ein schönes neues Jahr und viel Erfolg und ich hoffe, dass das neue Jahr ein bisschen friedlicher wird als das vergangene. In diesem Sinne hoffe ich auch, dass Sie gut reingefeiert haben. Schön, dass Sie beim Podcast wieder dabei sind. Die Schwächen der Wahrscheinlichkeit, darum geht es. Eine kleine Episode zu der Frage, wie wir uns eigentlich unsere Gewissheiten bilden. Also wir bilden uns ja unsere Meinungen, zum Beispiel in der politischen Diskussion, eigentlich immer anhand von Informationen, also von Fakten. Das ist ein wichtiger Punkt, mit dem ich hier einleite. Es gibt keine Meinungen ohne Tatsachenkern. Das heißt, wenn Sie sagen, das Wetter ist schön, dann ist das eine Meinung. Es setzt aber voraus, dass wir ein Wetter haben. Ja? Oder wenn Sie sagen, das Essen war gut, dann setzt das die Information voraus, dass es ein Essen gab. Eine Meinung bezieht sich also immer auf einen Fakt. Und deswegen werden Menschen, die versuchen, unsere Meinungen zu beeinflussen, bei den Informationen ansetzen. Und deswegen ist es wichtig, wie wir zu Informationen, wie wir zu Erkenntnissen kommen. Und einer der wichtigsten Wege scheint zu sein, dass wir in Wahrscheinlichkeiten denken. Und in dieser Podcast-Folge geht es ein bisschen darum, was sind Wahrscheinlichkeiten und wie gehen wir damit um? Also wie kommen wir zu einer Erkenntnis? Warum glauben wir etwas? Warum halten wir etwas für möglich im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit? Um dieses Thema geht's heute und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Zu dem Thema keine Meinung ohne Behauptung werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Das ist ein Thema, das auch ein bisschen mehr Betrachtung verdient. Aber zunächst einmal sollte es klar sein. Also eine Information können wir haben oder nicht. Also wir können etwas wissen oder wir wissen es eben nicht. Wenn wir keine gesicherte Erkenntnis haben, dann handelt es sich um eine Vermutung und wir sagen dann, oh, ich vermute, dass dieses und jenes passiert ist. Und das lässt sich nicht als Meinung ablegen. Eine Meinung ist eine persönliche Ansicht. Also das ist eine Einschätzung, die wir haben zur Realität. Also wir können nicht meinen, dass am 14. Juli 1789 der Sturm auf die Bastille gewesen sei. Das ist Unsinn. Sondern wir wissen es entweder oder wir wissen es nicht. Und deswegen auch die Trennung zwischen Tatsache und Meinung, zwischen Bericht und Kommentar in der Publizistik. Und noch einmal, jede Meinung hat einen Tatsachenkern. Wenn wir sagen, es ist schade, dass Monika nach Hamburg zieht, obwohl sie das gar nicht vorhat, haben wir eine Meinung mit einem falschen Tatsachenkern. Deswegen ist es so wichtig zu überlegen, wie wir zu Erkenntnissen kommen. Und wie gesagt, Wahrscheinlichkeiten sind einer der wichtigsten Wege in unserer heutigen Zeit. Und dieser Weg ist aber auch sehr tückisch, wie sich gleich zeigt. Heinrich von Kleist schreibt in einer alten Episode, in einer Kurzgeschichte über einen Offizier, ein alter Offizier in einer Gesellschaft, der will was erzählen so. Und dieser Offizier sagt, drei Geschichten sind von der Art, dass ich ihnen zwar selbst vollkommenen Glauben beimesse, gleichwohl aber Gefahr liefe, für einen Windbeutel gehalten zu werden, wenn ich sie erzählen wollte. Denn die Leute, fährt der Offizier fort, die Leute fordern als erste Bedingung von der Wahrheit, dass sie wahrscheinlich sei. Und doch ist die Wahrscheinlichkeit, wie die Erfahrung lehrt, nicht immer auf Seiten der Wahrheit. Zitat Ende, Heinrich von Kleist. Das ist natürlich eine etwas altertümliche Sprache, so sprechen wir heute kaum, aber Kleist sagt hier in der Figur dieses alten Offiziers etwas Wesentliches. Die Leute wollen, also die Leute, das ist sozusagen die öffentliche Meinung, die Menschen, wenn wir jemanden auf der Straße treffen und fragen, unser Bekanntenkreis, Menschen ohne großartiges Publizistikstudium, Menschen, die ihre Meinungen sich bilden aufgrund dessen, was sie hören. So, diese Leute fordern als Bedingung von der Wahrheit, dass sie wahrscheinlich sei. Okay? Das heißt, wir halten nur etwas für wahr, wenn es auch ausreichend wahrscheinlich ist. Also wenn wir es uns vorstellen können, es ist streng genommen was anderes, Vorstellungskraft und Wahrscheinlichkeit, aber als Laien Ist es für uns das Gleiche? Wir halten etwas für wahr, wenn wir es uns vorstellen können, wenn wir es für wahrscheinlich halten, dass es zutrifft. Ich finde das Zitat wirklich beeindruckend und der Kleist fährt dann fort als Offizier. Und doch ist die Wahrscheinlichkeit, wie die Erfahrung lehrt, nicht immer auf Seiten der Wahrheit. Ja, und das ist tatsächlich der Fall. Lassen Sie mich mal ganz kurz in die Wahrscheinlichkeitstheorie gehen, in die Stochastik, wenn wir so wollen, in der Mathematik. Wenn Sie einen Würfel haben, der 6 Seiten hat und dieser Würfel ist komplett gleichmäßig gebaut, das heißt, der Schwerpunkt dieses Würfels liegt in seinem Mittelpunkt. Der eiert nicht herum wie eine halbvolle Margarinedose. Wenn Sie jetzt diesen Würfel einmal werfen, kommt eine Zahl, also was oben liegt, gilt als Zahl, dann kommt die 1 oder die 4 und Sie haben überhaupt keinen Einfluss darauf, welche Zahl oben liegt. Wenn Sie diesen Würfel 6-mal werfen, dann wird es relativ unwahrscheinlich werden, dass 6-mal die gleiche Zahl auftaucht. Wahrscheinlich tauchen mehrere verschiedene Zahlen auf. Wenn Sie aber diesen Würfel 6-mal werfen, ist nicht gesagt, dass alle 6 Zahlen auftauchen. So, jetzt werfen Sie diesen Würfel 12-mal, dann werfen Sie ihn 24-mal, dann werfen Sie ihn 48-mal und so weiter und so fort. Und Sie werden feststellen, je häufiger Sie ihn werfen, desto öfter taucht jede Zahl mit einer Häufigkeit von 1/6 auf. Das heißt, es ist ein Näherungswert. Je öfter wir werfen, desto eindeutiger wird die Wahrscheinlichkeit mit 1/6. Und was machen jetzt Statistiker? Statistiker sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so und so hoch, dass wir beim Würfel eine solche Zahlenfolge werfen oder diese Kombination von Zahlen werfen. Warum machen sie das? Sie leiten daraus ab, quasi aus der Vergangenheit leiten sie ab, dass auch in Zukunft das Werfen eines Würfels sich so verhalten wird wie in der Vergangenheit. Und deswegen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sagen Statistiker, die Verteilung von Ereignissen in der Vergangenheit entspricht der Verteilung solcher Ereignisse in der Zukunft. Ja, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Ich weiß auch, dass die Statistik da ein bisschen komplexer ist. Aber das ist dann das landläufige Verständnis vieler Menschen, die sagen, aha, okay, wenn wir also eine vermisste junge Wandererin haben im Schwarzwald, die seit über 3 Jahren spurlos verschwunden ist, an welche Theorie halten wir uns denn dann? Und dann ist es ganz interessant, denn zu Beginn dieses Falles, Sie kennen ihn wahrscheinlich, zu Beginn dieses Falles, also nach dem Verschwinden der jungen Frau, haben die Behörden gesagt, die wahrscheinlichste Lösung oder die wahrscheinlichste Antwort auf die Frage ist ein Unfall. Denn in aller Regel verunglücken die Leute und werden dann irgendwo gefunden. Manchmal werden sie auch nicht gefunden, weil der Schwarzwald wild ist und so weiter. Aber sie sagen, wahrscheinlich war es ein Unfall und deswegen ermitteln wir in Richtung Unfall. Nun wird gesucht und gesucht und gesucht und sehr intensiv gesucht mit Wärmebildkameras, mit Drohnen, mit was auch immer, Kletterteams. Und nichts wird gefunden, auch kein signifikanter roter Rucksack, nichts. Es ist einfach nichts. Diese Frau ist spurlos verschwunden. So, was passiert jetzt? Nach 3 Jahren immer noch keine Spur. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Vermisstenfall an die üblichen Fälle von Unfällen hält und sich genauso gestaltet wie Fälle in der Vergangenheit, wird, für meine Begriffe zumindest, immer geringer. Also zu sagen, nur weil die meisten Vermissten in der Vergangenheit verunfallte, verunglückte Wanderer waren, ist auch dieser eine Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit genau so aufgestellt, das ist für mich ein wirklich gefährlicher Denkfehler, den wir sehr oft machen in der öffentlichen Kommunikation. Denn lassen Sie mich jetzt mal überlegen. Wenn wir zurückgehen in den September 2020, als die Wandererin vermisst wurde, gab es keine Anhaltspunkte für nichts. Es gab damals in den Foren beispielsweise das Argument, naja, es spricht nichts für ein Verbrechen, also müssen wir an einen Unfall denken. Ja, nur was heißt denn das? Es spricht nämlich genauso wenig für einen Unfall. Das Einzige, was damals für einen Unfall sprach, war die Wahrscheinlichkeit, nämlich dass verschwundene Wanderer sehr oft verunfallt waren. Aber es gab keine Hinweise auf einen Unfall. Es gab auch keine Hinweise auf ein Verbrechen. Es gab auf nichts einen Hinweis. Es gab eben gar nichts. Jetzt können wir der Polizei natürlich nicht vorwerfen, dass sie damals nicht in die Richtung eines Verbrechens ermittelt hat, denn um eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, braucht man einen Heuhaufen. Das ist wenigstens die Voraussetzung. Denn wo sollen wir denn ansetzen? Also wo sollen wir anfangen zu suchen? Ins Blaue hinein ist es etwas schwierig, in einem so riesigen Areal nach Spuren zu suchen. Anyway, also das war dann aber auch der Grund, warum diese Ermittlungen nicht stattfanden. Weil das Gebiet eben so riesig war, dass völlig unklar war, wo man ansetzen sollte. Und jetzt lassen Sie mich die Argumentation mal umdrehen, denn schon damals, im Herbst 2020, hätte man auch anders vorgehen können. Also, ich sag mal so, da finden wir einige Zeit lang keine Spuren und auch die Verschwundenen nicht. Wir halten uns an die Wahrscheinlichkeit, weil das nach den bisherigen Erfahrungen die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass es ein Unfall war. Wir haben weder für einen Unfall noch für ein Verbrechen noch für Suizid noch für freiwilliges Verschwinden konkrete Hinweise. Und jetzt drehen wir die Frage um. Was spricht denn gegen einen Unfall, gegen ein Verbrechen und so weiter? Und wir stellen fest, gegen einen Unfall spricht eine ganze Menge. Wir haben nichts gefunden. Es gibt überhaupt keine Hinweise. Die Spuren des Handys, warum sich das Handy ausgeloggt hat, wann und wie, warum nicht einmal ein Rucksack zu finden ist, warum es überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür gibt, wo die Frau verunglückt sein sollte, obwohl sie kommuniziert hat, welche Route sie gehen wird. Es spricht im Grunde auch eine ganze Menge gegen einen Unfall. Und dann fragen wir, was spricht gegen einen Suizid? Und da finden wir auch eine ganze Menge nichts gefunden. Offenbar auch ein sonniges Gemüt. Nicht unbedingt das Psychogramm von jemandem, der sich nach einer Wanderung das Leben nimmt, dann vor allem erst 5 große Touren machen und dann am Ende einer 6-teiligen Wanderung. Also es spricht nicht viel für Suizid. Was spricht für ein freiwilliges Verschwinden? Und für ein freiwilliges Verschwinden spricht auch nichts. Denn mit welcher Motivation sollte jemand untertauchen und sich das Leben schwer machen? Die Bewegungen auf dem Konto sprechen nicht dafür. Nichts spricht dafür. Und dann die nächste, 4. Frage. Was spricht gegen ein Verbrechen? Und dann stellen wir fest, gar nichts. Gegen ein Verbrechen spricht überhaupt nichts. Eher spricht die Tatsache, dass wir überhaupt keine Spuren haben für ein Verbrechen. So, jetzt sagen die Ermittlungsbehörden, aber es spricht nichts für ein Verbrechen, weil sie eben keine Spuren haben. Und ich sage, ja, das ist eben dieses Denken in der Wahrscheinlichkeit. Und die konkrete Realität, was wir erleben, vor allem Kriminalfälle, halten sich selten an bekannte Muster. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir Wahrscheinlichkeitstheorie betreiben mit einem Würfel oder ob wir Wahrscheinlichkeitstheorie anwenden auf die konkrete Realität. Wir glauben, dass vergangene Geschehnisse der Grundgedanke für unsere Prognosen sind. Ja, also nur weil der Nachbar bisher immer an Silvester eine Riesenparty gefeiert hat, schließen wir, dass er das nächste Silvester auch wieder tun wird. Dabei ist das überhaupt nicht gesagt. Wir wissen es nicht. Möglicherweise gibt es eine Tradition, möglicherweise gibt es eine Kontinuität, aber wir wissen nicht, ob es diese Tradition gibt oder ob es nicht irgendwie Zufall war, dass unser Nachbar dran ist mit der Party, dass er 3-mal hintereinander dran war, was auch immer, wir wissen es nicht. Und wir schließen dann, das muss genauso sein, so wie es in der Vergangenheit war, wird auch die Zukunft sich gestalten. Und das ist ein Irrtum. Die Realität ist nicht so gut voraussehbar wie der Fall eines Würfels. Die Dinge ändern sich. Und Verhältnisse, Bedingungen ändern sich und manchmal spielen Dinge rein, die wir nicht bedacht haben. Oder auch so ein typischer Fall, ne? Wir zählen Teilnehmer eines Nichtraucherseminars der Vergangenheit und fragen die Leute nach einiger Zeit, hast du aufgehört zu rauchen, ja oder nein? Und wir kommen zu einer bestimmten Quote. Ich sage mal zu einer Quote von 60%, also 60% ja, 60% sagen ja, ich habe mit diesem Seminar mit dem Rauchen aufgehört. Und jetzt schließen wir von dieser Verteilung aufs Individuum und sagen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihr nehmt heute an einem Seminar teil, durch das ihr mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% mit dem Rauchen aufhört. Und das ist Unsinn, das ist einfach Quatsch, denn der einzelne Teilnehmer hört entweder auf oder nicht. Ja, er hört entweder auf oder nicht. Und wenn ich ihm sage, du gehörst mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% zu der Gruppe, die, hat das für ihn überhaupt keine Bedeutung, weil wir nämlich aus der Verteilung der Vergangenheit nicht aufs Individuum schließen können. Das wissen auch Statistiker, so ist das ja nicht. Und trotzdem wird es immer wieder fehlgedeutet. Und deswegen will ich nochmal zu Heinrich von Kleist kommen und zu seinem Offizier, der sagt, er läuft Gefahr, für einen Windbeutel gehalten zu werden, denn die Leute fordern als Bedingung von der Wahrheit, dass sie wahrscheinlich sei. Und die Wahrheit ist nicht wahrscheinlich. Die Wahrheit interessiert sich nicht für die Wahrscheinlichkeit, sondern die Wahrheit tritt ein, beziehungsweise die Wirklichkeit. Ja, kleiner Unterschied, die Wirklichkeit ist das, was uns umgibt. Nach Wittgenstein die Gesamtheit der Tatsachen, die bilden die Wirklichkeit ab. Und die Wahrheit ist, wenn wir diese Wirklichkeit zutreffend bezeichnen oder beschreiben. Also die Wirklichkeit ist, heute ist der 3. Januar 2024, heute in dem Sinne, in dem ich hier im Studio sitze und aufnehme. Vielleicht hören Sie die Episode später, aber heute in dem Moment, in dem ich es aufnehme, haben wir den 3. Januar, das ist die Wirklichkeit und wenn ich diese Wirklichkeit benenne, was ich soeben getan habe, dann äußere ich die Wahrheit. Ja? Also die Wirklichkeit sind die Dinge, die Wirklichkeit ist die Realität um uns herum. Und die Wahrheit ist, wenn wir über diese Wirklichkeit sprechen und wenn wir zutreffend uns äußern über diese Wirklichkeit. Insofern könnten wir den Kleist korrigieren und sagen, die Leute fordern als erste Bedingung von der Wirklichkeit, dass sie wahrscheinlich sei. Ja, es ist eine spitzfindige Bemerkung jetzt von mir, ich will auch Kleist nicht korrigieren. Aber im Grunde geht es darum, dass die Menschen fordern, dass die Wirklichkeit wahrscheinlich sei. Sie glauben nicht an etwas Unwahrscheinliches. So, und das ist eben das Spannende. Und das Unwahrscheinliche ist noch lange nicht unmöglich. Das heißt, es ist im Grunde auch ein Denkfehler. Es ist im Sinne des Erkenntnisgewinns eine Stolperfalle, wenn wir uns nur ans Wahrscheinliche halten. Denn am Ende sind die Dinge möglich, die geschehen. Und auch Unwahrscheinliches kann möglich sein. Denken Sie einfach an Umfragen zur Bundestagswahl, die sogenannte Sonntagsfrage. Was würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? So, da bekommen Sie irgendwelche Ergebnisse. Und diese Ergebnisse, die sind dann auch in der Woche vor der Wahl öffentlich. Und alle gucken sich die, das sind ja keine Prognosen, alle gucken sich diese Umfrageergebnisse an. Und dann kommt die Wahl. Und dann kommt die Wahl selber. Und dann kommen um 18 Uhr die ersten Prognosen. Da wurden noch keine Stimmen ausgezählt, sondern da wurden Wähler befragt, die aus dem Wahllokal gekommen sind. In vielen Ecken Deutschlands, möglichst repräsentativ. Und diese Prognose ist schon mal ganz gut, weil die nämlich einen Querschnitt abbildet. So, jetzt haben wir eine Prognose. Die Leute gucken alle auf die Prognose. So, nach einer Weile, halbe Stunde später, 20 Minuten später, kommt die erste Hochrechnung. Aufgrund der ersten ausgezählten Stimmen rechnet jemand aus, wenn das Muster ist, wie würde das Wahlergebnis aussehen? Und dann haben wir um 18.20 Uhr, 18.25 Uhr die erste Hochrechnung. Alle schauen auf die Hochrechnung. Und jetzt passiert im Laufe des Abends eine mathematische Notwendigkeit, nämlich bei diesen repräsentativen Stichproben wird sich die Hochrechnung immer mehr dem Wahlergebnis angleichen. So, und irgendwann haben wir ein Wahlergebnis, irgendwann haben wir ein endgültiges Ergebnis, das dann gilt, das dann festgestellt wird, ja, vom Bundeswahlleiter zum Beispiel. Und dann schauen alle nur noch auf dieses Ergebnis. Also wenn Sie zum Beispiel in der Wikipedia nach den Bundestags- oder Landtagswahlen schauen, dann sehen Sie dort keine Prozentzahlen aus irgendwelchen Hochrechnungen oder Prognosen oder Umfragen, sondern Sie sehen dort die tatsächliche Verteilung, nachdem alle Stimmen ausgezählt wurden. So, was passiert denn jetzt mit unseren Prognosen? In dem Augenblick, in dem ein Wahlergebnis feststeht, interessieren wir uns nicht mehr für Umfragen, Prognosen und Hochrechnungen, sondern wir legen das alles zur Seite, es ist alles egal. Das ganze Zeug, was wir vorher über Wahrscheinlichkeiten berechnet haben, die Menschen sitzen gebannt vor dem Fernseher, alles das ist plötzlich irrelevant in dem Moment, in dem die Realität dokumentiert ist. Die Realität, also Kleist schreibt von der Wahrheit, die Realität tritt ein und die Realität, die interessiert sich nicht für Wahrscheinlichkeit. Und die Realität lässt sich auch nicht standardisieren. Das Leben schreibt ganz konkrete Geschichten. Was im Leben geschieht, ist am Ende Wirklichkeit. Und im Leben gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten, wie etwas geschieht oder wie überhaupt Realität sich bildet. Nämlich erstens Action, wir tun etwas, und zweitens Event, etwas geschieht. Zwei Begriffe aus der Dramaturgie. Also eine Figur tut etwas, sie überfällt eine Bank und ändert damit die Wirklichkeit. Oder es beginnt zu regnen, etwas geschieht und dadurch verändert sich die Wirklichkeit. Sie können, wenn Sie eine Straftat planen und Ihren Fluchtweg und den Austausch Ihrer Fluchtwagen, dann können Sie nicht mit Sicherheit sagen, dass der zweite Fluchtwagen nicht in diesem Augenblick einen Elektrikfehler hat, sodass die Karre nicht anspringt. Das können Sie nicht ausschließen. Es ist zwar unwahrscheinlich, glauben wir, aber es ist nicht unmöglich. Ja, es ist nicht unmöglich. Also daraus, dass unser Auto bisher immer angesprungen ist, zu schließen, dass es auch künftig immer anspringen wird, ist einfach falsch. Es ist einfach Unsinn. Jederzeit kann eine Panne auftreten und Ihr Auto springt nicht an. Jederzeit. Sie können versuchen, die Wahrscheinlichkeit gering zu halten, indem Sie Ihr Auto fit halten. Ja, ohne Frage, sicher. Aber es kann trotzdem sein, dass irgendein Bauteil den Geist aufgibt. Plötzlich ist das Fenster der Beifahrertür offen, weil die Elektrik spinnt. Sie kriegen dieses Fenster nicht mehr zu. Was machen Sie jetzt mit diesem Auto? Es tauchen Dinge auf beim Auto, die Sie bei einer normalen Durchsicht nicht anschauen. Da liest jemand ein Steuergerät aus, aber das war's schon. So, das heißt, wir können es nicht beeinflussen. Manche Dinge geschehen. Und auf der anderen Seite tun auch Menschen Dinge. Also, dass jemand etwas tut, was wir für unwahrscheinlich halten. Das ist Realität, das wissen wir spätestens seit Putin die Ukraine angegriffen hat, nachdem er in den Tagen davor gesagt hat, nein, 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 das ist nur ein riesiges Manöver an der Grenze. Ja, also dass wir etwas für unwahrscheinlich halten, dass sogar Sarah Wagenknecht wenige Tage davor gesagt hat, sie kann sich das nicht vorstellen, dass das passiert, wo sie sich dann korrigieren musste in ihrem Bild über Putin. Dass das Unwahrscheinliche passiert, das erleben wir derzeit in der Wirklichkeit, die uns umgibt, sehr massiv. Und wir sollten eigentlich deswegen auch zu dem Schluss kommen, zu sagen, wir müssen das Denken in Wahrscheinlichkeiten wirklich ein bisschen kritischer betrachten und wir dürfen uns nicht so analog davon leiten lassen, dass die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit. Denken Sie darüber nach. Dass wir uns unsere Meinungen bilden auf dessen, was wir für möglich halten oder was wir uns vorstellen können oder was wir für wahrscheinlich halten, das ist sehr gefährlich. Wir sollten uns unsere Meinungen anhand dessen bilden, was Fakt ist, was eine gesicherte Erkenntnis ist. Und nur weil in der Vergangenheit bestimmte Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, heißt das noch lange nicht, dass die Zukunft sich genauso verhalten wird. Wir alle haben schon eine ganze Menge unvorhergesehene Dinge erlebt, die wir nicht für möglich gehalten haben. Die Privatisierung der Bundespost, den Fall der Berliner Mauer, das Ende der Sowjetunion, die deutsche Einheit, der Abschied von der D-Mark. Dass wir nicht sagen können, nein, das ist nicht möglich, das wird nicht passieren, ach, das ist doch viel zu unwahrscheinlich. Nee, Vorsicht. Die Realität interessiert sich nicht für das, was wir für wahrscheinlich halten. Die Realität macht, was sie will und wir rennen im Nachhinein hinterher und versuchen, Verteilungen festzustellen und dann Prognosen abzugeben für die Zukunft, was sehr, sehr schwer ist. Eine Glaskugel hat niemand von uns und deswegen versuchen wir durch diese Verteilungen zu prognostizieren, was in der Zukunft passiert. Aber wenn die Verteilung der Vergangenheit eben noch nicht ergeben hat, was im Moment politisch geschieht, dann können wir auch wenig über die Zukunft sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.